Hesekiel 47. Ich hoffe, ich habe das richtig übernommen. René hat es rausgesucht. Und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses, des Tempel, und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor, nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich dem Wasserweg außen herumgehen, zum äußeren Tor auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Und als der Mann gegen Osten hinausging, die Messschnur in seiner Hand, da maß er 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen. Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, den ich nicht durchschreiten konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir: Hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen am Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir: Dieses Wasser fließt hinaus in die östliche Bezirke und fließt in die Ebene hinab und gelangt ins Meer, das salzige Wasser, und das Wasser wird gesund werden.
Ja, meine lieben Geschwister, ich möchte euch auch herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Und wie in dem Text vom Hesekiel, da geht es ja darum, dass man immer tiefer in den Segen Gottes hineinkommt und irgendwann gar nicht mehr anders kann, als sich einfach treiben zu lassen. Und so möchten wir uns aber anhand der Apostelgeschichte heute Morgen mit Paulus auf eine lange Seereise begeben, Apostelgeschichte 27. Denn er ist ja mittlerweile auf dem Weg nach Rom, wie es Gottes Wille war. Und weil er sich bei seiner Anklage durch die Juden vor den Obrigkeiten, denen er ja auch schon allen Rechenschaft gegeben hatte, auf den Kaiser berief. Und dieser Kaiser war zu der Zeit Nero. Nero kennen wir und die Geschichtsbücher als unbarmherzig und grausam. Und wie er uns auch meistens so dargestellt wird in Filmen, wirft kein gutes Licht auf diesen Kaiser. Allerdings war er wohl zum Anfang seiner Herrschaft noch recht jung und nicht so grausam und eher gerecht. Doch der Kaiser spielt hier in unserer Abhandlung auch keine weitere Rolle, denn wir erfahren nichts über eine Begegnung des Paulus mit diesem Kaiser, obwohl die Apostelgeschichte dann damit abschließt, dass Paulus ja 2 Jahre in Rom verbrachte, wo er etliche Briefe schrieb und in seiner eigenen Mietswohnung leben durfte. Lukas nun gibt uns einen sehr detaillierten Reisebericht dieser Schiffsreise, weil er persönlich dabei war und auch die Gefahren sehr genau beschreibt, durch die ihn der Herr Jesus schließlich hindurch half, da er ja wollte, dass Paulus seinen Namen in Rom verkündigen sollte und groß machen sollte, so wie in Jerusalem, wie wir aus der Apostelgeschichte 23, Vers 11 erfahren haben. Und so sagt der Herr: Ihm sei guten Mutes, denn wie du meine Sache in Jerusalem bezeugt hast, so musst du sie auch in Rom bezeugen. Wir lesen hier, dass es darum ging, die Sache Gottes, also das Evangelium Jesu Christi, zu verkündigen und nicht um eine bloße Verteidigung einer Anklageschrift. Das Wort Gottes sollte und musste laufen, sodass viele Menschen Erlösung und Rettung dadurch erlangen konnten und durch Jesus gerettet würden. Und so möchten wir heute aus der Apostelgeschichte 27 die Verse 1 bis 17 so nach und nach betrachten. Ja. Da der Statthalter Festus und der König Agrippa nichts Anklagewürdiges gegen Paulus feststellen konnten, schickten sie Paulus also nun mit anderen Gefangenen unter Bewachung eines gewissen Hauptmanns Julius und seiner Soldaten nach Italien. Noch eins vorneweg, es war die Jahreszeit, wo es mittlerweile unbequem wurde, mit einem Schiff über Wasser oder über die See zu reisen, denn der Winter nahte und es war bereits September, Oktober, die Zeit nach dem Versöhnungsfest, wo es aber vor allen Dingen sehr rau zuging auf diesen Seestraßen, weil die Stürme des Westens zunahmen. Und so heißt es in unserem Text, die ersten drei Verse: Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie sowohl Paulus als auch einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Nachdem wir aber in ein adramytisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab und es war bei uns Aristarch, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und am anderen Tag legten wir in Sidon an und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, damit er ihrer Fürsorge teilhaftig wurde. Wir wissen nicht, warum Lukas diese Reise nach Rom auf dem Seeweg so im Detail beschrieben hat. Aber wir erfahren doch so einiges über die Umstände, unter denen Paulus und die anderen Begleiter dennoch an ihrem Glauben festhielten. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und dabei immer mit der Hilfe Gottes rechneten, selbst bei den schlimmsten Stürmen und Gefahren, die auf sie zukamen. Und so können wir diesen Text auch als Sinnbild eines Glaubensweges des Menschen oder des Christen verstehen, den wir alle mehr oder weniger so durchmachen, mit vielen oder mit manchen Höhen und manchen Tiefen unseres Lebens, mit Stürmen oder auch leichten Seegängen, vor allem mit den Hindernissen, die uns auch der Böse in den Weg stellt, um uns unsicher zu machen. Auf diesem Wege oder versucht, die Pläne Gottes zu vereiteln. Wie oft lassen auch wir uns davon abhalten, den Willen Gottes zu suchen und zu tun, weil wir so beschäftigt mit anderen Dingen sind, die im Augenblick viel wichtiger erscheinen. Meistens geschieht dies aber nur, weil wir meinen, wir könnten etwas verpassen in unserem Leben. Es ist aber gewiss nicht so, und Gott würde uns bestimmt nie etwas vorenthalten, was uns im Glauben voranbringt und was uns nützt. Ob wir alles andere, was wir uns unbedingt wünschen und ersehen, dann auch wirklich brauchen, das sei dahingestellt. Gerade beim Apostel Paulus, aber auch bei anderen lesen wir, wie sie sich in der größten Not immer wieder auf den Herrn Jesus verlassen. Einzig auf den Herrn Jesus Christus, egal, ob sie gerade im Gefängnis sind oder bei einer stürmischen Überfahrt. Doch können wir daraus entnehmen, dass der Glaube ein fester Bestandteil des Lebens ist und sein kann. Und wir so sicher durch alle Gefahren mit Gottes Hilfe gehen können. Wir dürfen und sollen jederzeit mit Gottes Hilfe rechnen und können eigentlich nur gestärkt aus auch den alltäglichen Kämpfen herausgehen, so wie sie denn kämpfen. Denn unserem Gott ist nichts unmöglich. Und es gibt keine Grenzen oder Schranken für unseren Herrn. So werden uns zwar immer wieder Stürme im Leben entgegenstehen, aber unser Herr Jesus Christus ist stärker. Und er führt uns durch alle Gefahren oder Hindernisse sicher hindurch. Ob wir nun das Bild des hohen Berges nehmen, der vor uns liegt und den wir erklimmen müssen, oder eben die raue und stürmische See, die der Herr zu stillen vermag. Es gibt nichts, womit unser Herr nicht fertig wird, sodass wir nur noch staunen können wie die Jünger. Markus 4, 37. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Der Glaube rechnet mit Gottes Handeln. Und so ist uns Paulus an dieser Stelle wieder ein großes Vorbild, der sich nicht in seinem Glauben erschüttern lässt an den Herrn, der ihm ja zugesagt hat, dass er unbedingt nach Rom gehen soll. Auch entdecken wir gewisse Parallelen zu Jona, der in einen heftigen Sturm geriet, dieses aber aus Ungehorsam, und dann nach Tagen dennoch den Auftrag Gottes erfüllt. Er ging in eine gottlose Stadt namens Ninive, das Wort Gottes zu verkündigen und das Volk zur Buße aufzurufen. Paulus war ja nicht ungehorsam wie Jona, aber es war sein Weg, den der Herr für ihn vorgesehen hatte, den er beschreiten sollte und in dem er immer wieder auch vor Juden wie vor Heiden seinen Glauben bekennen konnte. Und die Wege Gottes sind mit einem jeden von uns auch ganz individuell und unterschiedlich. Aber eines ist gewiss: Wenn wir dem Herrn Jesus Christus ganz vertrauen und ihm unser Leben anvertrauen, ihm geben, so wird er uns sicher bis zum Ziel führen, und das heißt ins Vaterhaus. Ein Leben in Ewigkeit und Herrlichkeit dort mit ihm verbringen zu dürfen. Auf diesen Wegen gehen wir. Und sind wir, so Gott will und Gott sei Dank, nicht allein. Und so gibt es treue Geschwister, die uns auf diesem Glaubensweg begleiten. Und wir haben am Freitag von Mütter und Väter im Glauben gehört, zu denen uns der Herr Jesus machen will. Als Vorbilder derer, die erst vielleicht so die anfänglichen Schritte oder die ersten Schritte tun. Und es ist unbezahlbar, wenn wir so jemanden an unserer Seite haben, die Gott und den Herrn Jesus Christus persönlich kennen und uns im Glauben führen und anleiten und an die Hand nehmen. Und so will Gott selbst uns leiten durch seinen Heiligen Geist. Auf unseren Wegen begegnen wir aber nicht nur Glaubensgeschwistern, sondern, da wir noch in der Welt sind, nicht aber von dieser Welt, auch andere Menschen, denen wir Rechenschaft unseres Glaubens geben sollen, zumindestens aber den Glauben auch vorleben können. Und so heißt es 1. Petrus 3, 15, sondern haltet den Herrn, den Christus in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Wenn uns also jemand fragt, sollen wir Antwort geben? Paulus hatte nun Begleitung durch Lukas und es gesellte sich noch Aristarch hinzu, den Mazedonier, den wir aus anderen biblischen Büchern und bereits aus der Apostelgeschichte kennen. Einmal hören wir von ihm bei dem Aufstand in Ephesus und danach begleiten er und andere Reisegefährten Paulus nach Asien. Und er findet auch im Kolosserbrief Erwähnung als Paulus Mitgefangener. Ob dieser Mann aber tatsächlich gefangen weggeführt wurde oder so wie Lukas Paulus nur begleitete, wird aus dem Text nicht ganz ersichtlich. Aber wie es auch sei, gut, wenn wir Geschwister an der Seite wissen, die uns auf den Wegen begleiten und sogar die Gefangenschaft aus Liebe zu uns teilen. Mit uns also auch die zweite Meile zu gehen, obwohl man vielleicht gerade keine Lust hat. Das ist Liebe. Und darin bewahrheitet sich das Zeugnis der Schrift: wie wir als ein Leib im Herrn Jesus Christus wandeln sollen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. 1. Korinther 12, 26 und 27. Und so gehören alle Kinder Gottes, die den Herrn lieb haben, zusammen und brauchen einander. Das gilt auch für einen Paulus. Wir sollen nicht meinen, dass der Mann nicht Sehnsucht hatte nach Geschwistern, nach Menschen, die ihn begleiten. Dieser musste zwar oft alleine Kämpfe ausfechten, aber dennoch war er froh, wenn er Begleitung hatte. Und es wird immer wieder an anderen Stellen deutlich, dass er sich nach der Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern sehnt. Geht es uns nicht genauso? Geht es uns so? Ich kann dies nur bejahen. Und gerade in den letzten 5 Wochen ist es mir wieder besonders deutlich geworden, dass ihr mir gefehlt habt, obwohl wir uns ja sonntags oder wenigstens sonntags haben sehen können. Aber dennoch habt ihr mir gefehlt und die Gemeinschaft freitags oder in der Woche auch im Lubi-Team. Wie viel mehr aber leiden die Geschwister, die wegen Corona oder anderer Sachen nicht in die Gemeinschaft der Heiligen kommen können. Auf der anderen Seite verstehe ich es überhaupt nicht, dass man die Gemeinschaft nicht sucht. Und die Versammlung vielleicht sogar meidet. Es mag ja auch Zeiten geben, wo einem die Gemeinschaft vielleicht zu eng wird. Aber ist es nicht gerade das, was ein Miteinander im Herrn ausmacht? In einem Leib, wie wir gelesen haben, verbunden zu sein und um den anderen zu wissen, für ihn da zu sein, für ihn zu beten. Kann uns denn jemand egal sein? Dem Herrn Jesus ist jedenfalls keiner egal. Und so wie wir merken, wenn etwas in unserem Körper nicht stimmt, wenn irgendwas nicht passt, so merken wir auch, wenn es einem nicht gut geht. Das macht Gemeinschaft an einem Leib in der Liebe Christi aus. Man reibt sich vielleicht auch mal. Aber letztlich gehören wir zusammen als Kinder Gottes und kann einander vergeben. Und es ist unsere Aufgabe, einander zu achten und einander zu dienen. Denn erst dann weiß man, wie es dem anderen geht. Und das geht über die eigene Gemeinde hinaus. Kinder Gottes gehören weltweit zueinander und lassen einander bedenken oder gedenken. Über die anderen Gefangenen, von denen uns der Text berichtet, die mit auf dem Schiff sind, erfahren wir nichts. Vielleicht warteten sie auf ihr Urteil und mussten zum Tode in die Arena. Im Unterschied zu ihnen wird aber Paulus bevorzugt behandelt, weil man ihn vielleicht schon über längere Zeit aus Caesarea kennt und auch weiß, dass er zuverlässig und vertrauenswürdig ist und dabei noch unschuldig. Er bekam so einige Freiheiten während der gesamten Reise. Er durfte zum Beispiel Freunde besuchen bei einem Aufenthalt in Sidon, durfte sich ebenfalls frei auf dem Schiff bewegen und wurde sogar zu Rate gezogen bei mancherlei Entscheidungen, die Reise betreffend. Nicht weniger beeindruckend ist dieser Hauptmann Julius, der dem Paulus sehr zugetan war und ihn später sogar retten will, als die Bewacher, als das Schiff zu kentern droht, die Gefangenen töten wollten. Weil sie dachten, sie würden dann fliehen und das wäre natürlich auf die Bewacher zurückgefallen. Er handelt, wie man es von einem Soldaten vielleicht erwartet, nach seinem Gewissen und vollkommen nüchtern gegenüber diesem Gefangenen Paulus. Julius erlaubte, dass Paulus nicht so streng bewacht wurde und einige Freiheiten genoss, denn auf Paulus war Verlass und man konnte sein Vertrauen in ihn setzen. Das führt mich zum nächsten Punkt. So soll auch unser Leben aussehen, dass wir ein gutes Zeugnis vor der Welt haben. Hierbei geht es nicht darum, ob sie den Herrn Jesus annehmen. Das können wir eh nicht beeinflussen, da der Herr Jesus die Menschen selbst rettet. Aber einfach als glaubwürdig zu leben und zu handeln, damit die Welt erkennt, dass wir anders sind und verändert sind durch die Liebe Gottes. Leben wir so, nicht als wären wir besser, aber vollkommen glaubwürdig und zeugnishaft, weil wir den Herrn Jesus Christus lieb haben. Das schenkt uns der Herr. Darum geht es. Und wenn der Herr Gnade schenkt, so kann dann auch so mancher gerettet werden, wie wir von einem anderen Hauptmann, mit dem Paulus zu tun hatte, wissen. Kann die Welt oder die Menschen um uns herum durch unser Leben erkennen, dass Gott lebt, dass Jesus Christus lebt und existiert? Oder sind wir gleich der Welt? Es heißt, Römer 12, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. In Sidon durfte Paulus an Land, um seine Freunde zu besuchen, wie es heißt, und ihrer Fürsorge teilhaftig werden. Wir werden bestimmt daran denken dürfen, dass Paulus dort Geschwister aufsuchte, vielleicht in einer Synagoge, wie er es immer wieder in einzelnen Städten getan hat, oder aber andere Christen, um für die Weiterfahrt und den weiteren Weg ermutigt und zugerüstet zu werden. Wir wissen nicht genau, was dort geschah, aber Paulus macht davon Gebrauch. Und wir dürfen eines nicht vergessen, Paulus war nicht frei, sondern ein Gefangener des Kaisers. Bei allen Vergünstigungen, er war nicht frei. Vermutlich wurde er während dieser ganzen Zeit durch einen Soldaten bewacht, wie es üblich war, und wir auch später dann erfahren, dass er in Rom sogar eine eigene Unterkunft, aber eben unter ständiger Bewachung bewohnen durfte. Doch nun geht die Reise weiter und es wird uns veranschaulicht, wie gefahrvoll, unter welchen Widrigkeiten und Schwierigkeiten solch eine Schifffahrt vonstatten ging, gerade zu dieser Zeit oder zu dieser Jahreszeit auch. Vers 4. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde widrig waren. Und als wir das Meer von Silizien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Und als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe in die Nähe von Knidos gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hingegen Salmone. Und als wir mit Mühe daran entlangfuhren, kamen wir an einen Ort, Guthafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da der Wind meist aus West kam und sie gen Norden unterwegs waren, fuhren sie entlang der Küste, um so wenigstens einigermaßen vor den Winden und Stürmen des Westens geschützt zu sein. Wie wir gelesen haben, war es ein beschwerlicher, langsamer und gefahrvoller Weg, denn als Paulus mal in die andere Richtung fuhr, so ging die Reise auch wesentlich schneller. Und das brachte mich so auf das Thema für heute, denn wenn wir uns einem so gewaltigen Gegenwind entgegenstellen müssen, so kann nur der Herr Jesus uns helfen, ihn unbeschadet auch entgegenzustehen. So haben wir auch immer wieder mit den Stürmen des Lebens zu kämpfen. Dem Herrn Jesus ist es aber möglich, den Sturm zu stillen, wie wir gelesen haben, und oder uns sicher ans andere Ufer zu bringen. Und das will er auch. Und so ist auch bei den Stürmen des Lebens, die uns oft entgegenbrausen, sei es nun Krankheit, Leid oder Sorgen im Allgemeinen, der Herr will helfen. Und er vermag uns Trost zu geben. Er ist der Gott aller Hoffnung, allen Trostes. Nicht immer haben wir leichten Rückenwind und kommen schnell voran. Oftmals steht uns ja so hart entgegen, und der Böse so gegenüber und will uns hindern, den geraden Weg zu gehen, sodass wir meinen, einen Umweg gehen zu müssen. Doch der Herr weiß, was gut für uns ist und welcher Weg der richtige ist, sodass wir nicht zweifeln müssen und auch nicht untergehen, weil wir auf die Wellen, also auf die Sorgen des Lebens schauen und nicht auf den Herrn. Petrus sank, weil er auf die Gefahren und die hohen Wellen sah, und nicht auf den Herrn Jesus Christus allein. Paulus hatte schon so oft mit Gefahren auf Schiffsreisen zu tun, dass er dennoch dem Herrn voll und ganz vertraute, auch bei den heftigsten entgegenstehenden Stürmen. So wollen auch wir unseren Glauben leben in dem Wissen, dass der Herr uns sicher hindurchführt, hindurchgeleitet. Das erspart uns nicht den Kampf oder die Mühen an sich gegen Wellen oder Hindernisse, aber er bringt uns sicher hindurch. Das hat er versprochen. Und der Herr selbst will für uns streiten und geht uns voran. Wir brauchen nur folgen. Und das sollen wir aber auch. Und im Gegenteil sollen wir unseren Glauben nicht leben, als wären wir ein Segelschiff, das sich von Winden hin und her treiben lässt, sondern dürfen unseren Kurs halten und dem Herrn Jesus Christus vertrauen, der uns voranbringt. Und dieses Bild benutzt Jakobs ähnlich in seinem Brief im Zusammenhang um das Bitten nach Weisheit, um nicht auf zwei Seiten zu hinken, sondern dem Worte Gottes zu glauben und nicht an seiner Macht und seinen Zusagen zu zweifeln. Jakobus 1, 5: Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Darum dürfen wir bei allen Stürmen des Lebens immer fest mit der Hilfe Gottes rechnen und uns auch Hilfe erbeten, wenn wir nicht mehr dagegen angehen können. Gott möchte nicht, dass wir in unserem Leben Schiffbruch erleiden. Auch wenn es manchmal ohne Blessuren oder blaue Flecken nicht abgeht, so hilft er dennoch. Er geht voran und so wollen wir ihm voller Gewissheit, dass Jesus Christus uns sicher zum Ziel bringt, folgen. Und das brachte mich an den Text aus Hesekiel 47 heran, wo es in ein Hineinführen, in ein Hinabversenken in die Tiefen der Liebe Gottes geht, um es mal mit einfachen Worten auszudrücken. Wenn man vom Herrn Jesus Christus in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit ergriffen wurde und seinen Glaubensweg beginnt, so kommt man erstmals mit dem Wasser des Lebens in Berührung. Dann ist es noch ziemlich viel vom alten Menschen da, aber es wird weniger. Danach lernt man den Herrn mehr und mehr zu lieben und zu schätzen, bis man schließlich in ein so tiefes Wasser des Glaubens gerät, wo man nur noch schwimmen kann, sich also auf die Führung Gottes vollends verlässt und nicht mal mehr alleine durchwarten kann. Solche Stufen des Glaubens kennt auch Johannes, wenn er die Geschwister mit Kinder, Kindlein oder Väter anspricht. Wir alle sind Kinder des lebendigen Gottes, als Schwestern und Brüder, wenn wir ihm wirklich gehören und an Jesus Christus, unseren Herrn, glauben. Aber dabei gibt es solche, die erst am Anfang stehen und weitere, die zu Väter und Mütter im Glauben geworden sind, weil sie sich auf den Herrn komplett und kompromisslos einließen und auch verlassen und ihr Leben von dieser persönlichen Beziehung komplett abhängig gemacht haben. Da gibt es kein Ich mehr, sondern nur noch ein Gott, ein Herr, ein Glaube. Mein König, mein Heiland, mein Leben. Das ist das wahre, wirkliche, ewige Leben, das uns geschenkt ist in Jesus Christus. Auch wenn es ein ziemlich vereinfachtes Bild des Schwimmens in der Gnade und Liebe Gottes ist, so hat aber das Glaubensleben in Christus immer mit Wachstum und Tiefgang zu tun. Wenn dem nicht so ist, dann stimmt etwas nicht und ich muss mich fragen, ob ich noch auf dem richtigen Wege bin. Wir haben am Freitag ebenfalls gehört, dass wir nicht die Welt und was auch sie ist lieben sollen und auch nicht dem folgen sollen, was uns hier angeboten wird. Sei es durch die Lust der Augen oder den Verführungskünsten des Bösen oder aus Ungehorsam dem Willen Gottes gegenüber. Mit Gottes Hilfe können wir lernen, diesen Anfechtungen zu widerstehen und sich ihnen nicht mehr hinzugeben, was uns schließlich dann zu Vätern und Müttern im Glauben wachsen und reifen lässt. weil wir es gelernt haben, der Stimme Gottes zu gehorchen und zu vertrauen. Sie zu hören, das ist mal ja die Grundvoraussetzung, und Gott dann auch zu vertrauen, dass er uns unbedingt gute Wege führt und dass er es gut mit uns meint. Wir dürfen und wollen deshalb unser Vertrauen nicht in Menschen setzen, die uns immer wieder enttäuschen können. Doch Gott enttäuscht uns nie. Auch wenn wir an sogenannten Guthäfen gelangen, so wollen wir uns doch lieber auf Gottes Zusagen verlassen, auf ihn hören und ihm vertrauen, welches der nächste sichere Hafen wirklich ist, wo man auch mal zur Ruhe kommen kann oder überwintern muss. Oftmals ist es eben sicherer zu verweilen und auf Gottes Rat zu hören und zu warten, als einfach loszustürmen. Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch das Fasten schon vorüber war, mahnte Paulus und sprach zu ihnen: Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Unheil und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens vor sich gehen wird. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix gelangen und dort überwintern könnten, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwesten und gegen Nordwesten sieht. Genau dies bringt so einige Schwierigkeiten mit sich, dass die Welt nicht auf die Kinder Gottes hören möchte und sich lieber auf die breite Masse oder den üblichen Gepflogenheiten verlässt. Und so ist es auch mit dieser Schiffsbesatzung hier und dem Hauptmann, der ja die Verantwortung für die gesamte Überfahrt hatte. Er hört entgegen des Rates Paulus, der nun auch schon einige Seefahrten unternommen hatte, aber vor allen Dingen seinem Gott vertraute, lieber auf den Käpt'n oder den Schiffsräder. Die Schrift kennt viele Beispiele, wo man nicht auf Gott hören will und es lieber selbst angehen will, weil man es angeblich besser weiß. Das hat seinen Ursprung schon oder überhaupt mit dem Sündenfall, wo Mann und Frau den Worten Gottes misstraute und sich lieber auf das Flüstern Satans verließ. Sollte Gott gesagt haben? Und gibt es nicht einen besseren oder leichteren Weg, der zum Ziel führt, als auf Gott allein zu hören? Diese sogenannten Abkürzungen führen leider meist ins Verderben und nicht dahin, wo man sicher ruhen und verweilen kann. Und wieder sind wir an der Stelle, wo uns die Schrift mahnt: Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Ein Beispiel ist der Pharao von Ägypten, aber auch andere, denen das Herz verstockte, weil sie nicht auf Gott oder seine Propheten hören wollten. Und so ist es bis heute. Man glaubt den Kindern Gottes nicht oder will nicht hören auf ihren Rat, sondern verlässt sich lieber auf die Allgemeinheit. Was man davon hat, sehen wir auch in unserer Gesellschaft, wo die Menschen Gott ablehnen und keinen Ausweg mehr finden und so nur tiefer in eine Krise geraten. Die Hoffnung schwindet zusehends, aber die Lösung möchte man auch nicht annehmen, obwohl sie einem kostenlos angeboten wird. Die Gnade der Errettung durch Jesus Christus, der die Antwort auf alle Fragen ist. Und so zum Letzten. Und so ist es bei dieser Reise. Als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihre Absicht erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren näher an Kreta hin. Aber nicht lange danach erhob sich von dort her ein Sturmwind, Eurakylon genannt. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber unter einer kleinen Insel, Kauda genannt, hinliefen, konnten wir kaum des Rettungsbootes mächtig werden. Dieses zogen sie herauf und wandten Hilfsmittel an, indem sie das Schiff umgürteten, und da sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, ließen sie das Takelwerk nieder und trieben so dahin. Anfänglich kommt ein leichter Wind auf und man denkt, welch glückliche Reise ist uns doch beschieden. Und deshalb haben es Kinder Gottes ja auch so schwer in dieser Welt oder teilweise schwer in dieser Welt, weil der Böse die Situation immer wieder ausnutzt und so ein bisschen Gelingen schenkt. Ist doch alles gut. Doch dann kommt der gewaltige Sturm geradewegs auf die Menschen zu und dann verlieren sie die Hoffnung. Weil sie das Leben eingeholt hat? Nein. Weil sie nicht das wahre Leben oder dem, der es ihnen schenken will, glauben wollen. Es fängt bei so kleinen Kindern schon an. Ich bin alleine groß und kann dies und kann jedes, anstatt sich helfen zu lassen. Wohl denen, und das geht uns allen an, wohl denen, die Fehler machen, aber daraus lernen und sich in die liebenden Arme des Vaters begeben, so wie der wiedergefundene Sohn, der sich von den Schweinen aufmachte, zurück ins Vaterhaus. Jesus Christus empfängt einen jeden mit offenen Armen. Es ist aber notwendig, unbedingt Buße zu tun, seine Fehler einzugestehen und umzudrehen. Diese Selbsterkenntnis ist der erste und wichtigste Schritt des Glaubens. Und diesen tun sollen wir immer wieder tun. Wiederum die Kinder machen es uns oft vor, wie es geht, wieder in den Schoß der Mutter oder des Vaters zu gehen und dort Hilfe zu suchen, sich auszuheulen. Und so sagt uns die Schrift, dass wir genau dies als Beispiel nehmen sollen. Werdet wie die Kinder. Jeder darf zu Gott kommen, wie er ist. Aber dennoch müssen wir erkennen, dass man ein Sünder ist und Vergebung braucht. Und diese kann nur in Jesus Christus geschehen. Und das führt dann auch zum nächsten Schritt, nämlich verwandelt zu werden, verändert zu werden, in sein Bild hinein, dem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher zu werden.